Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm der Online-Händler Shein. Beliebt bei jungen Leuten, noch schneller, noch billiger ist er, als das bei Fast Fashion schon eh der Fall ist. Shein ist ins Visier von Verbraucherschützern geraten, zu deren Argumenten gleich mehr. Zunächst aber zur Inflation im April, nicht verändert im Vergleich zum Monat zuvor. Ob das eine gute oder schlechte Nachricht ist, Mischa Erhardt dazu.
Zum ersten Mal seit Monaten ist die Inflation in Deutschland nicht weiter gefallen. Im April ist sie auf dem gleichen Stand wie bereits im März geblieben bei 2,2%. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in seiner ersten Schätzung berechnet.
Die Zeit der sehr starken Rückgänge der Inflationsrate, die ist durch,
sagt der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer.
Auch die unterliegende Inflation, das heißt ohne Energie und Nahrungsmittel, die ist zwar jetzt noch mal gefallen etwas im April, liegt aber bei 3% und ein ganzes Stück entfernt von dem Inflationsziel der EZB von 2%.
Dass die Inflation hierzulande stagniert und nicht weiter sinkt, liegt zum einen an wieder anziehenden Energiepreisen. Zwar haben die sich gegenüber dem April des Vorjahres verbilligt, sie liegen aber nun gut 2% über den Energiepreisen im März. Das liegt an steigenden Kraftstoffpreisen einerseits, aber auch am Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung für Gas und Fernwärme. Zum anderen liegen aber auch die Preise für Dienstleistungen mit einer Teuerung von 3,4% noch weit über dem Inflationsziel der Notenbank von 2%. Hier zeigt sich, dass die viel zitierte letzte Meile bei der Inflationsbekämpfung sich schwierig gestalten kann. Jörg Krämer.
Die Menschen haben ja sehr starke Einbußen an der Kaufkraft erlitten und die Gewerkschaften, ist ja nachvollziehbar, wollen jetzt einen Ausgleich dafür haben. Das heißt, die Löhne steigen relativ schnell. Und dann ist natürlich schwierig, dann die Inflation wirklich nachhaltig, dauerhaft wieder zurückzubekommen auf das 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank.
Dazu trägt auch bei, dass die Preise für Nahrungsmittel nicht mehr wie im März leicht gefallen sind, sondern sich im April wieder um 0,5% verteuert haben. So stellt auch das IFO-Institut in München fest, dass im April gegenüber März wieder etwas mehr Unternehmen Pläne hegen, ihre Preise künftig anheben zu wollen. Daher gehen mittlerweile viele Ökonomen davon aus, dass die starken Rückgänge der Inflation der letzten Monate sich in den kommenden Monaten kaum fortschreiben werden. Es könnte sogar wieder zu Anstiegen der Preise kommen, auch wegen Preissteigerungen bei Dienstleistungen aufgrund steigender Löhne. Solche Daten wie die Verbraucherpreise hierzulande wird die Europäische Zentralbank genau beobachten. Zwar ist eine Zinssenkung im Juni nach Andeutungen von EZB-Chefin Christine Lagarde so gut wie gesetzt. Doch hat die Zentralbank auch immer wieder darauf verwiesen, datenabhängig ihre Entscheidungen zu treffen, um auf Änderungen in der Inflationsentwicklung reagieren zu können. Michael Klawitter, Kapitalmarktexperte der DK Bank.
Vor dem Hintergrund, dass eben auch die EZB offensichtlich natürlich mit ihren Projektionen, die sie in der Vergangenheit getätigt hat, gerade auf der Inflationsseite falsch gelegen hat. Und sie möchte sicherlich jetzt nicht in die Situation nochmal wiederholen, dass sie hier deutliche Revisionen dann vornehmen muss und hält sich deswegen natürlich eher etwas bedeckt und umschreibt das eben mit datenabhängig.
Auch Jörg Krämer meint, dass weitere Zinssenkungen nicht so sicher sind, wie das manche Beobachter und Akteure in bestimmten Bereichen der Finanz- und Kapitalmärkte erwarten. Zwar sei eine erste Senkung der Leitzinsen im Juni so gut wie gesetzt.
Aber danach erwarten die Märkte immer noch Zinssenkungen, auch für das kommende Jahr. Und das überzeugt mich nicht, denn noch ist das Inflationsproblem nicht gelöst. Die Löhne steigen zu schnell. Und in diesem Umfeld bei einem nicht gelösten Inflationsproblem einfach so die Zinsen kräftig zu senken, das wird schwierig.
Jörg Krämer war das von der Commerzbank am Ende des Beitrags von Mischa Erhardt. Und wie gehört, Einfluss auf die Preisentwicklung haben die Löhne und ein besonderer Faktor, der deutlich Auswirkungen auf die Lohnstruktur hat und hatte, das war die rückliegende Anhebung des Mindestlohns. Wie sich jetzt zeigt, ist ein erwünschter Effekt auch tatsächlich eingetreten. Der Abstand zwischen Besser- und Geringverdienern ist kleiner geworden. Johannes Kuhn dazu.
Die Sozialdemokraten nutzen die Woche des 1. Mai für neue Forderungen rund um den Mindestlohn. Nachdem bereits SPD-Co-Parteichef Lars Klingbeil eine höhere Anhebung für die Zeit ab 2026 gefordert hatte, legt man nun an anderer Stelle nach. Die Mindestlohnkommission müsse reformiert werden, forderte die Co-Parteivorsitzende Saskia Esken in den Medien des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Der SPD-Arbeitspolitiker Matthias Pappendiek verweist im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio auf die letzte Mindestlohnrunde 2023.
Bei der letzten Verhandlung in 2023 hat die Mitte sozusagen den Vorsitz sich mit der Arbeitgeberseite zusammengetan und haben gemeinsam abgestimmt und haben schlichtweg die Arbeitnehmerseite überstimmt. Das würde in normalen Tarifverhandlungen nicht funktionieren. Das würde zum Streik führen.
Der Mindestlohn stieg Anfang des Jahres von 12 Euro auf 12,41 Euro. Im kommenden Jahr sind 12,82 Euro vorgesehen. Zu wenig, monieren SPD und Grüne, aber auch Sozialverbände und Gewerkschaften.
Selbstverständlich ist eine konsensuale Entscheidungsfindung immer die beste. Das ist beim letzten Mal nicht gewollt worden, das bedauern wir sehr.
So DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzel. Eine konsensuale Entscheidung ließe sich gesetzlich recht einfach herbeiführen, nämlich indem dem Vorsitzenden das Stimmrecht entzogen wird. Denn zuletzt hatte die Kommissionsvorsitzende Christiane Schönefeld mit den Arbeitgebern gestimmt. Ansonsten ist das Gremium paritätisch besetzt. Allerdings sind nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch die Liberalen gegen eine Veränderung, womit der Vorstoß innerhalb der Ampel keine Chance haben dürfte. FDP und auch die Union verweisen bei der Mindestlohnkommission gerne auf zwei Punkte. Zum einen hatten auch die Gewerkschaften der Ernennung der aktuellen Kommissionsvorsitzenden zugestimmt. Und die Ampel hatte 2022 politisch eingegriffen und den Mindestlohn gesetzlich von 9,82 Euro auf 12 Euro erhöht. Ein Inflationsausgleich, der aber seinerzeit deutlich über die tariflichen Lohnsteigerungen hinausging. Bewegung wird es in diesem Jahr an zwei Punkten geben. Zum einen müssen sich die Gewerkschaften und Arbeitgeber auf eine Nachfolge Schönefelds ab 2025 einigen. Und bis November muss die Bundesregierung die Mindestlohnrichtlinie der EU umsetzen. DGB-Vertreter Körzel.
Es gibt eine Vorgabe, die sagt, der Kaufkrafterhalt muss berücksichtigt werden. 60% des Medianlohns ist in allen Debatten in der Europäischen Kommission und bei der Verabschiedung der Richtlinie als unterster Haltepunkt festgelegt worden.
60% des Medianeinkommens, das wären in diesem Jahr erstmals über 14 Euro. Allerdings kann die EU gar keine direkten Vorgaben über die Höhe des Mindestlohns machen. Vielmehr sieht die Richtlinie nur vor, dass Faktoren wie allgemeines Lohnwachstum, Kaufkraft oder Produktivitätsniveau berücksichtigt werden. Frederik Hüttenhoff vom Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen.
Man kann sich an der Kaufkraft orientieren, an der Inflation, also an solchen Dingen. Zum Beispiel in Frankreich gibt es ja eine Mindestlohnanpassung immer, die gekoppelt ist an die Inflation, um mal ein Gegenbeispiel zu nehmen.
Allerdings sei die Orientierung am Medianlohn am einfachsten, so Hüttenhoff. Laut Bundesarbeitsministerium waren zuletzt rund 8,4 Millionen Menschen zu Stundenlöhnen unter 14 Euro beschäftigt. Rund 7,1 Millionen davon in den westlichen Bundesländern. Die Angaben beziehen sich auf April 2023 und gehen aus einer Anfrage der linken Gruppe im Bundestag hervor.
Der Bericht von Johannes Kuhn. Ein Top mit Spitzenbesatz für 1,62 Euro. Ein Kapuzenmantel für 15,45 Euro. So etwas gibt es bei dem in China gegründeten Online-Händler Shein. Von Ultra-Fast-Fashion ist bei Shein die Rede. Shein ist vor allem bei Jüngeren sehr beliebt, steht aber auch massiv in der Kritik wegen Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken, wegen der Produktqualität oder wegen Umweltauswirkungen. Nun hat der Verbraucherzentrale Bundesverband Shein abgemacht. Mein Kollege Felix Wessel hat das unter die Lupe genommen. Wie wird das begründet, diese Abmahnung?
Ja, die wird folgendermaßen begründet. Shein verstößt aus Sicht der Verbraucherschützer gleich mehrfach gegen das EU-Gesetz über digitale Dienste, also den DSA. Da ist von manipulativen Designs die Rede, unter anderem unzulässig sei zum Beispiel ein Pop-up-Fenster, das Nutzerinnen und Nutzer angezeigt wird, wenn sie eben die Seite verlassen wollen. Und das spricht sie eben direkt an und dann heißt es, du könntest jetzt Gutscheine erhalten, bist du sicher, dass du gehen möchtest? Und da ist eben von Confirm-Shaming die Rede, also Nutzerinnen und Nutzer in die unangenehme Situation zu bringen, etwas ablehnen zu müssen. Der VZBV, der wirft Shein auch Greenwashing vor, also den Versuch, sich nachhaltig zu geben, ohne es wirklich so zu sein, ohne wirklich so zu handeln. Konkret geht es da um die Aussage, eine Abholung der Lieferung am Paketshop statt eben der Lieferung an die Haustür, das leiste einen positiven Beitrag zum Umweltschutz. Dazu muss man jetzt wissen, dass Shein eben auch stark auf den Transport aus China per Flugzeug nach Europa setzt und da ist eben sehr umstritten, was denn diese Abholung beim Paketshop wirklich für eine Auswirkung hat und wirklich ausmacht. Es gibt noch weitere Punkte, unter anderem willkürlich erscheinende Rabatthöhen, dass Shein schwer zu erreichen sei für Kontaktaufnahmen und solche Dinge. Und Shein habe jetzt eben die Gelegenheit, mit einer Unterlassungserklärung zu reagieren und Anpassungen vorzunehmen.
Die Verbraucherschützer berufen sich ja auf das Gesetz über digitale Dienste der EU. Bereits am Freitag war bekannt geworden, dass die Europäische Kommission Shein im Rahmen dieses DSA offiziell als sehr große Online-Plattform eingestuft hat. Welche Auswirkungen hat das?
Das bedeutet auf jeden Fall eine stärkere Kontrolle, und zwar direkt durch die EU-Kommission. Shein ist damit strengeren Vorgaben unterworfen, so wie auch schon andere Plattformen, zum Beispiel AliExpress, der chinesische E-Commerce-Konzern, also die Firma, oder der Meta-Konzern, also die Facebook-Mutter, die Kurzvideoplattform TikTok, gegen die wird ja auch schon vorgegangen von Seiten der EU-Kommission. Da wird schon überprüft auf mögliche Verstöße. Jetzt also Shein mit dabei in diesem Club, in Anführungszeichen. Innerhalb von 4 Monaten muss Shein jetzt die strengsten Vorgaben des Gesetzes über digitale Dienste einhalten. Da geht es um mehr Transparenz, um verstärkten Verbraucherschutz, zum Beispiel den Schutz vor Produktfälschungen. Und es geht darum, so die EU-Kommission, die Risiken für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Verbraucher zu minimieren, und besonders im Blick da eben die minderjährigen Nutzerinnen und Nutzer.
Wie reagiert denn das Unternehmen?
Also, Shein hat auf die Einstufung der EU-Kommission recht schnell reagiert. Nachdem diese Entscheidung aus Brüssel am Freitag bekannt wurde, hat das Unternehmen mitgeteilt, man teile das Bestreben der Kommission, dafür zu sorgen, dass die Verbraucher in der EU unbesorgt online einkaufen könnten, und Shein sei entschlossen, seinen Teil dazu beizutragen, hieß es. Wegen der Abmahnung durch den Verbraucherzentrale Bundesverband, das wurde ja erst heute Nachmittag bekannt, da habe ich Shein kontaktiert, um eine Stellungnahme gebeten, die habe ich aber bisher noch nicht bekommen.
Nicht nur Shein steht ja unter Beobachtung von Behörden, von Politik und Verbraucherschützern, auch der chinesische Online-Marktplatz Temu. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat schon vor einigen Wochen bekannt gegeben, auch Temu abgemahnt zu haben. Wie ist da der Stand?
Ja, da geht es ja in großen Teilen um sehr ähnliche Vorwürfe wie jetzt gegen Shein. Laut VZBV ist man im Austausch mit Temu. Es liege aber bisher keine Unterlassungserklärung vor. Und der Verbraucherzentrale Bundesverband hält sich deshalb eine Klage offen gegen Temu. Das wurde mir heute nochmal bestätigt. Und ein Unternehmenssprecher von Temu hat heute auch ausführlich auf meine Anfrage geantwortet. Und da hieß es unter anderem, man begrüße die Möglichkeit, mit Verbrauchergruppen zusammenzuarbeiten, um die Transparenz zu verbessern und auch um die Plattform an lokale Präferenzen anzupassen, so hieß es. Im Detail hat die Online-Plattform dann aber versucht, viele dieser Kritikpunkte eben zu entkräften durch die Verbraucherschützer. Und übrigens könnte nach Shein auch Temu bald von der EU-Kommission als besonders große Online-Plattform eingestuft werden im Rahmen des EU-Gesetzes über die digitalen Dienste. Ein Kommissionssprecher hat mir gerade noch bestätigt, dass man dazu eben in Gesprächen mit Temu sei.
Felix Wessel war das. Vielen Dank. Am vergangenen Freitag ist neben dem Klimaschutzgesetz auch ein Gesetz zur Förderung und Installation von Solaranlagen auf dem Balkon verabschiedet worden. Die sind ja innerhalb kürzester Zeit sehr beliebt geworden, und daher sollten sie in den Genuss von weniger Bürokratie vor dem Aufbau kommen. Wie das jetzt funktioniert und was alles nach Erkenntnissen der Stiftung Warentest nicht so gut funktioniert in diesem Bereich, Dieter Nürnberger dazu.
Viel braucht es nicht, um eine einfache Solaranlage auf dem Balkon zu installieren. 2 Photovoltaikmodule mit einer Gesamtfläche von rund 4 Quadratmetern, eine Steckdose, und es wird auch noch ein Wechselrichter benötigt, der den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom verwandelt. Die von der Stiftung Warentest untersuchten 8 Balkonsolaranlagen kosten zwischen rund 500 und 900 Euro. Und die gute Nachricht vorweg, sie können tatsächlich ordentlich Strom liefern, so Warentester Dirk Lorenz.
Die von uns untersuchten Solarpanel erzeugen, wenn die Sonne schön scheint, im Sommer 600 Watt und mehr. Und die muss ich aber erstmal verbrauchen. Also die meisten Geräte, die ich zu Hause habe, brauchen ja gar nicht so viel Strom. Also ein Kühlschrank 20 Watt.
Denn eines sollten Nutzer vorab wissen, da Batteriespeicher für Balkonsolaranlagen derzeit nicht wirtschaftlich sind, kommt der auf dem Balkon erzeugte Strom dem Nutzer nur dann selbst zugute, wenn er direkt verbraucht wird. Sonst wird er kostenlos in das örtliche Netz eingespeist. Nach der Sonne ausgerichtet erreichten alle Testmodelle eine gute Stromerzeugung. Doch je mehr Schatten oder auch beispielsweise Laub oder Schnee die Solarmodule verdecken, desto geringer die Stromausbeute.
Wenn ich ein Viertel abgedunkelt habe, hat das Solarmodul nicht mal die Hälfte noch an Energie geliefert. Ansonsten ist es natürlich wichtig, welche Ausrichtung ich zur Sonne habe und welchen Anstellwinkel. So übers Jahr gesehen sind so 30 bis 40 Grad zur Waagerechten der ideale Winkel, um am meisten Energieausbeute zu haben.
Wasserdicht und hagelsicher waren sämtliche Solaranlagen. Doch kann zu viel Druckbelastung beispielsweise bei Sturm und Schnee, bei eher liegenden Solarpanelen auf dem Dach auch zum Bruch der Module führen. In der Untersuchung passierte das dreimal. Und ein bestimmter Wechselrichter, das Modell HM800 des Herstellers Heumiles, welches gleich in drei Anlagen integriert war, fiel durch. Durch die Umwandlung des Gleichstroms kann es hier zu elektromagnetischen Störungen kommen. Dirk Lorenz.
Das erzeugt natürlich Frequenzen und das kann meine eigenen Geräte zu Hause stören, aber auch Funkverkehr außerhalb meiner Wohnung.
Die zuständige Bundesnetzagentur hat den betroffenen Wechselrichter nun vorläufig vom Markt genommen. Er müsste somit gegen ein anderes Modell ohne Störfaktor getauscht werden. Kosten rund 100 Euro. Die einzige gute Gesamtbewertung erhielt das Modell EPP Solar für rund 500 Euro. Diese günstige Solaranlage ist allerdings ein Auslaufmodell.
Der Bericht von Dieter Nürnberger. Etwa 50 Millionen Pkw gibt's in Deutschland. Die Straßenflächen für diese Autos nehmen so viel Platz ein wie halb Hessen und halb Sachsen. Eigentlich ist die Idee des Autofahrens dabei nicht einmal überzeugend. Da braucht es ja zwischen einer und zwei Tonnen Blech, um 80 Kilogramm Mensch zu bewegen. Die meisten Fahrten finden ja alleine statt. Also so betrachtet hat das Autofahren gar nicht so viele überzeugende Argumente. Aber sobald man auf dem Land wohnt, ist schon klar, im Moment geht einfach viel zu wenig ohne Auto. Im Moment ist noch für sehr viele Menschen das Auto alternativlos. Dennoch, aufs große Ganze geguckt, schneidet das Autofahren einfach schlecht ab. Über eine neue Studie dazu, Benjamin Hammer.
Autofahren muss endlich teurer werden. So sieht das Matthias Runkel vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, einer Denkfabrik aus Berlin.
Wenn man die angesprochenen externen Kosten des Autos den Autofahrern verursachergerecht anlasten würden, kämen mit Sicherheit noch mal einige mehr auf die Idee, vom Auto in die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen.
Externe Kosten. Damit sind Schäden gemeint, die der Autoverkehr verursacht, die aber häufig nicht direkt von den Autofahrern gezahlt werden. Dabei geht es etwa um Unfälle, Lärm- oder Klimaschäden. Kosten in Höhe von etwa 100 Milliarden Euro würden diese externen Faktoren pro Jahr verursachen, allein in Deutschland. Das sei 21 Mal mehr als beim ÖPNV. So steht es in einer neuen Studie der Denkfabrik. Die Hauptaussage: Wenn die wahren Kosten des Autoverkehrs berücksichtigt werden, erscheinen Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr deutlich lohnenswerter.
Was die Studie im Kern zeigt, ist, dass Investitionen in den ÖPNV deutlich mehr bringen als die Kosten.
Mehr ÖPNV, weniger Autos. Das bedeutet weniger Schäden bzw. externe Kosten durch den Autoverkehr. Wenn 10% des Verkehrs in Deutschland vom Auto auf den ÖPNV verlagert werden, so die Studie, könnten jährlich 19 Milliarden Euro eingespart werden und zusätzlich 5,8 Millionen Tonnen CO2. Hier kommt noch einmal Matthias Runkel vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft.
Die Bundesregierung hat das Ziel, die Fahrgastzahlen bis 2030 zu verdoppeln. Das ist ein extrem wichtiger Baustein für den Klimaschutz im Verkehr. Und das wird natürlich erstmal Milliarden jedes Jahr kosten, um den ÖPNV so auszubauen, dass er das überhaupt leisten kann. Auf der anderen Seite spart man aber an mehreren Stellen sehr viel mehr Geld wieder ein.
Die Studie wurde vom Bündnis Klimaallianz in Auftrag gegeben, dem etwa 150 Organisationen angehören, wie etwa der Verkehrsclub Deutschland oder die Caritas. Jonas Becker ist Referent bei der Klimaallianz. Auch er fürchtet, dass wegen der angespannten Lage im Bundeshaushalt dringend benötigte Investitionen in den ÖPNV ausbleiben.
Das wäre fatal und bedeutet indirekt, dass wir uns als Gesellschaft andere Dinge schlicht nicht leisten können und einsparen müssen. Jedes Jahr geben wir über 100 Milliarden Euro für die Schäden durch den Autoverkehr aus. Und das Absurde ist, dass parallel der ÖPNV in Deutschland das Angebot eigentlich wegbricht, weil Investitionen gekürzt oder nicht gemacht und priorisiert werden. Das kann eigentlich nicht die Politik wollen und wir müssen dahin kommen, dass die gesellschaftlichen Kosten durch das Auto getragen werden. Das heißt, ein Verursacherprinzip einzuführen, welches aber bisher in Deutschland kaum präsent ist.
Auch der Referent der Klimaallianz findet also, dass Autofahren noch zu günstig ist. Das sieht man beim Autoverein ADAC naturgemäß anders. Der ÖPNV müsse besser werden, heißt es vom ADAC. Aber der Pkw-Verkehr decke rund 80% der Verkehrsleistung in Deutschland ab und sei für die Mobilität der Menschen sehr relevant. Das gehöre zur Beurteilung der Situation dazu. Übrigens, Menschen mit weniger Geld tragen laut der Klimaallianz einen besonders großen Teil der externen Kosten des Autoverkehrs. Zum Beispiel, weil sie mit ihrer Gesundheit zahlen.
Untere Einkommensgruppen wohnen häufiger an lauten und stark frequentierten Verkehrsachsen, da die Wohnungen günstiger sind. Und dadurch sind sie gesundheitlichen Risiken stärker ausgesetzt als zum Beispiel Spitzenverdiener.
Und das, sagt Jonas Becker von der Klimaallianz, obwohl Menschen mit weniger Geld im Schnitt geringere Strecken pendeln und weniger CO2 verursachen.
Benjamin Hammer war das. Telekom-Beschäftigte sind heute auf den Brocken gewandert, den höchsten Berg im Harz. 500 Höhenmeter waren da zu überwinden. Und was wie ein firmeninterner Wandertag aussieht, war in Wirklichkeit eine Aktion im Rahmen des Tarifkonflikts zwischen Verdi und der Telekom. Worum es da geht, Sebastian Tittelbach dazu.
Die Gewerkschaft erwartet erneut rund 12.000 Beschäftigte, die sich bundesweit an den Warnstreiks beteiligen. In sozialen Netzwerken sind Verdi-Kundgebungen vor Telekom-Standorten und Protestzüge zu sehen, darunter in Hamburg, Berlin, München, Dortmund und Mainz. Ein Streiklokal soll auf dem Brocken im Harz eingerichtet werden. Erstmals beteiligen sich auch Mitarbeiter aus den Telekom-Shops an sogenannten Solidaritätsstreiks. Ihre Tarifverträge sind noch nicht ausgelaufen, dennoch unterstützen sie die Forderungen von 12% mehr Lohn und Gehalt. Die Laufzeit soll bei 12 Monaten liegen. Auch an den Telekom-Hotlines kann es wegen des Warnstreiks zu längeren Wartezeiten kommen. In Köln läuft seit dem Mittag die dritte Verhandlungsrunde. Es wird erwartet, dass die Telekom erstmals ein Angebot mit konkreten Zahlen vorlegt. Das Unternehmen muss nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren hohe Summen in den Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland stecken. Die bisherigen Vorschläge der Telekom hat die Gewerkschaft als zu unkonkret und nicht ausreichend kritisiert.
Sebastian Tittelbach war das. Kurz mit der Telekom weitergemacht. Klaus-Rainer Jackisch ist der Börsenberichterstatter heute. Dieser Tarifkonflikt, wirkt der sich am Kurs aus?
Na, die Anleger sind natürlich nicht begeistert über diesen Konflikt. Die Aktie ist auch im Minus, aber die Verluste, die halten sich in Grenzen. Aktuell gibt es einen Abschlag von 0,2% bei der T-Aktie.
Viel deutlichere Kursreaktion gibt es bei der Deutschen Bank. Der droht nämlich eine milliardenschwere Nachzahlung an die Aktionäre der Postbank.
Das ist richtig. Das Oberlandesgericht Köln hat angedeutet, dass man zugunsten der klagenden Aktionäre der Postbank entscheiden dürfte. Da geht es ja darum, dass die Postbank-Aktionäre der Meinung sind, dass die Deutsche Bank damals bei der Übernahme zu wenig gezahlt hat. Es geht um eine Summe von rund 700 Millionen Euro. Und wenn man die Zinsen noch draufschlägt, so hat man errechnet, kommen 1,3 Milliarden Euro raus. Die muss also offenbar die Bank nachzahlen oder man gibt einen Vergleich ein. Das hat das Gericht jedenfalls angeregt. Und das hören die Anleger natürlich gar nicht gerne, die Aktien mit einem Abschlag von 8,5%.
Und wo wir bei den Kursverlierern sind, zu denen gehört auch Porsche.
Das ist richtig. Da waren ja die vorläufigen Geschäftsstand schon bekannt. Aber die sind eben nicht besonders gut ausgefallen wegen den hohen Vorlaufkosten für neue Modelle und dem schwachen Absatz. Dementsprechend ist der Gewinn um 30% im ersten Quartal zurückgegangen. Und auch die Aktie, die rutscht um rund 3% ab.
Der Börsentag als Ganzes interessant. Für die Börsianer sind ja die frischen Inflationsschätzungen 2,2% im April unverändert im Monatsvergleich. Was für Gedanken gab es dazu?
Ja, die Inflation zeigt sich eben doch insgesamt hartnäckiger als erwartet, eben auch in Europa. In einigen Bundesländern ist sie sogar wieder gestiegen, etwa in Bayern, Brandenburg, Hessen und Sachsen. Das IFO-Institut sagt, die Inflation dürfte auch in den kommenden Monaten nicht weiter zurückgehen. Und das weckt natürlich nun Zweifel, dass die Europäische Zentralbank tatsächlich dann im Juni, wie erwartet, die Zinsen senken wird. Dementsprechend sind die Anleger heute auf Nummer sicher gegangen. Und am Nachmittag gibt es nun Verluste beim deutschen Aktienindex. Der steht bei 18.129 Punkten. Das sind rund 31 weniger als gestern.
Der Kursverlierer, über Kursverlierer haben wir ja bereits gesprochen. Der Kontrast vielleicht noch Daimler Truck, die frühere Lkw-Sparte, die hat sich am Wochenende mit der US-Autogewerkschaft geeinigt.
Und das findet man positiv, denn bei der Konkurrenz hat es heftige Streikwellen gegeben, die Daimler Truck nun abwenden konnte. Die Aktie dementsprechend mit einem Plus von 2,5%.
Gucken wir noch auf Euro, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro gestiegen auf 1,0717 $, die Umlaufrendite gesunken auf 2,57% und der Goldpreis aktuell bei 2.336 US-Dollar und $2 weniger als heute Morgen.
Klaus-Rainer Jakisch war das. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach der Nachrichtenkultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.